Es freut mich sehr, dass ich da sein darf. Es ist eine Ehre für mich, dass ich von Wallisellen auf eine Freitag kommen heute für die Predigt und mal einen Gottesdienst mit euch zu verbringen. Ich freue mich auch, dass wir nachher das Abendmahl zusammennehmen dürfen. Das finde ich ist immer ein wunderschönes Zeichen von der Einheit und Verbundenheit, die wir miteinander haben. Wir miteinander da, aber auch mit anderen Gemeinden, Kirchen, die auch das Abendmahl nehmen und wo wir alle zusammen quasi zum Tisch des Herrn kommen. Und dass ihr mich auch kennt, mein Name ist eben Philemon Resnik. Ich habe als erstes nach meiner Schulzeit Musik studiert und dann als zweites nach Theologie. Darum bin ich im Moment auch wie so ein bisschen zweiteilt unterwegs. Ich arbeite einerseits als Musiklehrer an der Kantonsschule in Baden, noch bis zu den Sommerferien. Und andererseits bin ich in der FEG Wallisellen angestellt als Jugendpastor und habe darum auch schon einige lässige Kontakte mit euch Freitage gemacht, zum Beispiel gerade im Ostercamp, wo war. Das war eine besonders schöne Zeit, wo wir ja mit allen möglichen verschiedenen Kirchen unterwegs waren, unter anderem auch wir mit Wallisellen und mit den Freitagen. Ich habe zwei kleine Kinder, das dritte kommt Anfang Juli auf die Welt und es ist ein sehr lebendiger Alltag, wie der ein oder andere auch aus eigener Erfahrung wird wissen, mit kleinen Kindern. Wir haben heute einen Text aus der Apostelgeschichte 8. Das letzte Mal sind wir da schon eingetaucht und haben eine Person kennengelernt, den Philippus. Der Philippus ist eine sehr spannende Person und was er erlebt hat in Samarien, das ist wirklich eine fantastische Sache. Ich meine, das war eigentlich eine Stadt und da hat quasi eine grosse Evangelisation stattgefunden. Die ganze Stadt, mehr oder weniger, oder ein grosser Teil, die haben zum Glauben gefunden. Die haben angefangen, Jesus zu glauben. Und sie sind dann auch noch der Petrus und der Johannes gekommen und haben gebetet. Und es war richtig ein Aufbruch los in dieser Stadt. Eine riesige, fantastische Begebenheit. Und ich denke, manchmal ist das richtig lässig, wenn so eine Erweckung ausbricht, wenn es so grosse Veranstaltungen gibt. Wir haben in Wallisellen im letzten Herbst mitgemacht bei den Live-on-Stage-Musicals. Das hat der eine oder andere sicher auch am Rand bekommen, die Musical-Reihe, die wir in Kloten gemacht haben, mit anderen Kirchen, die wirklich eine grosse Sache war. Wir haben nachher uns auch getroffen, da und dort, mit Chören und so weiter. Und ich habe das wahnsinnig lässig gefunden. Und jemand hat mir dann gesagt, im Rahmen von so einem Kurs, ja, sag mal, wieso braucht es überhaupt so grosse Veranstaltungen, so grosse Evangelisationen? Eigentlich wäre es doch noch lässig, würde einfach jeder, der Christ ist, einfach in seinem Umfeld ein Zeugnis weitergeben, ein Zeuge zu sein. Dann bräuchte es das ja gar nicht. Ja, eigentlich ist das nicht ganz falsch. Das ist noch ein spannender Gedanke. Und darum finde ich den Blick in die Apostelgeschichte 8 sehr lässig. Zuerst die grosse Evangelisation, die mir zeigt, hey, da soll auch im grossen Rahmen etwas stattfinden. Es soll Erweckungen geben, es sollen ganze Städte zum Glauben kommen. Ganze Freitagen, oder? Und auf der anderen Seite, der Text von heute, wo einfach eine einzige Person im Fokus steht. Wo es darum geht, wie Gott einem Menschen persönlich will begegnen. Wo man sieht, wie wichtig dass es Gott ist, was auch über die persönliche Begegnung zwischen den Einzelnen stattfindet. Und das begeistert mich gerade an dem Kapitel in der Apostelgeschichte 8. Auf der einen Seite das Grosse, was passiert, und auf der anderen Seite zwei Menschen, die sich begegnen und wo Gott Grosses wirkt. Und wir möchten gerne miteinander eintauchen in den Text, in der Apostelgeschichte 8. Das startet ab dem Vers 26. Die, die die Bibel haben, dürfen sehr gerne mitlesen. Und das, was da wirklich vorweg geht, das ist ein Gedanke, den ich auch gerne vorwegnehmen möchte. Wenn ich da lese in den Versen 26 und 27, dann heisst es da von dem Philippus. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Dann heißt es am Anfang vom Vers 27, und er stand auf und ging hin. Tönt relativ simpel, aber für mich ist das auch ein sehr grosser Schritt, den der Philippus da macht. Und das bewegt in mir einfach so grundsätzlich die Frage, bin ich auch bereit, einen Schritt zu machen, anderen die frohe Botschaft weiterzugeben. So wie ich bin. Vielleicht bist du eher extrovertiert und dir fällt es einfach, auf Leute zuzugehen. Vielleicht bist du aber auch eher introvertiert und du kommst nicht so leicht in Kontakt mit anderen Menschen. Dir fällt es vielleicht auch schwer, über deinen Glauben zu erzählen. Ich gehöre eher zu der zweiten Sorte von Menschen, die sich manchmal wirklich überwinden muss. Und auf der anderen Seite freut es mich dann ungemein, wenn es mir gelingt, zum anderen etwas von meinem Glauben weiterzugeben. Und ich bete auch immer wieder darum, dass Gott mir Gelegenheiten schenkt, wo mir das gelingen mag, wo ich gewachsen sein kann oder wo ich selber vielleicht wachsen kann. Und das so als Frage am Anfang. Bist du bereit, vielleicht deine eigenen Grenzen auch mal zu überschreiten? Wenn wir jetzt da den Philippus nehmen als Beispiel, der hat eine fantastische Arbeit in Samarien aufgebaut. Also als Seelsorger, als Prediger, als Evangelist wird er gefragt sein. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch einen gewissen Status gehabt innerhalb von dieser Stadt oder innerhalb von dieser Bewegung. Ich kann mir sehr gut vorstellen. Und dann gehört er der Ruf von Gott, auf eine öde Straße zu gehen. Das alles zurückzulassen, der wichtige Dienst. Und er soll auf eine öde Straße gehen, wo er sicher 80 bis 100 Kilometer laufen musste. In einer Wüste. Rein rational macht das nicht so viel Sinn. Den wertvollen Dienst zurückzulassen. Vielleicht auch noch Familie oder weiss auch nicht was, wo dort war. Und in die Wüste zu gehen. Nicht gerade der schönste Ort. Und was passiert denn dort? Also die nächste Grossevangelisation wartet einmal in der Wüste sicher nicht. Und auch sonst wird es nicht allzu angenehm gewesen sein. Und trotzdem heisst es dann ganz einfach, und er stand auf und ging hin. Er hat schlicht gehorcht. Und das fasziniert mich am Philippus. Bist du auch bereit, vielleicht etwas zurückzulassen? Mal auf einen eigenen Status oder eigene Bequemlichkeit zu verzichten? Und einfach zu gehorchen, Schritt zu machen und zu gehen? Ich würde gerne auch beten jetzt zum Einstieg in die Predigt. Danke, Vater im Himmel, für den fantastischen Text, den wir hier haben in der Apostelgeschichte 8. Danke, dass du uns zeigst. Einerseits eine ganze Stadt, die zum Glauben kommt und es bringt uns wirklich zum Jubeln. Und dann ein Mensch, den du so begegnen willst. Danke, dass wir den Philippus hier sehen dürfen, der einen ganz speziellen Auftrag bekommen hat. Und er ist einfach gegangen. Und manchmal schickst du uns auch an Ort zu Menschen und es kostet uns vielleicht etwas. Und wir wollen dich bitten, dass du uns kannst immer wieder den Mut und die Kraft schenken, einen Schritt zu unternehmen und unsere eigenen Grenzen auch können zu überwinden. Red du zu uns heute Morgen, dass es du willst. Amen. Ich möchte durch den Text durchgehen und dabei auf vier Personen zu reden kommen. Der erste, das ist der Kämmerer. Da sieht man ein Bild von ihm. Es heißt im Vers 27 dann weiter, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Da wird uns eine Person vorgestellt, eben der Kämmerer. Wenn wir uns das ein genauer anschauen, der Lukas verliert da sehr viele Details über die Person. Offensichtlich will er sie uns genau beschreiben. Darum schauen wir auch mal genau an. Und wir sehen, es gibt wie drei grosse Hindernisse, die zwischen dieser Person und Gott stehen. So wie drei grosse Grenzen. Das erste ist, es wird da erwähnt, dass es ein Mann aus Äthiopien ist. Darunter müssen wir uns nicht das heutige Land Äthiopien vorstellen, sondern es ist eine Region einfach im Süden von damaligen Ägypten am Lauf vom Nil. Ungefähr im heutigen Sudan. Auf jeden Fall ist der Mann aus Sicht der Juden ein Heid. Das ist wie so seine erste Grenze, die zwischen ihm und Gott steht. Das zweite, wo da steht, in meiner Übersetzung Kämmerer, in eurer steht vielleicht auch Eunuch. Und das ist jetzt eine bittere Geschichte, weil ein Eunuch, das bedeutet, er ist quasi kastriert gewesen, zum Dienen an dem Königshof von dieser Frau, von dieser Kandake, von dieser Königin. Damals war das üblich gewesen, häufig vorgekommen, nicht nur an Königshäusern von Frauen, aber dort aus naheliegenden Gründen auch speziell, dass hohe Machtträger Eunuchen gsi sind und so nicht haben können zu Rivalen werden von allfälligen Ehemännern oder so. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein grosses Hindernis gsi zwischen ihm und Gott. Weil, wir lesen im Alten Testament, dass die Praxis im Judentum streng verboten war und dass es jemandem nicht erlaubt war, zu der Versammlung von Gott dazuzukommen, wo ein Eunuch ist. Ich lese da einen Vers aus dem 5. Mose 23. Es ist ein bisschen direkt dargestellt. Also im Fernsehen wäre jetzt vielleicht da ein schwarzer Balken drüber, für die, die es nicht genau sehen wollen oder so oder hören. Da heisst es im 5. Mose 23, 2: Einer, dem die Hoden zerstoßen sind oder die Harnröhre abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Wenn man das Wort genau wird übersetzen würde, würde es heißen Verschnittener. Also einerseits für ihn eine grosse Mauer, wie soll der jetzt zu der Versammlung von Gott kommen? Da ist etwas, was zwischen ihm und Gott drin steht. Und andererseits, ich denke auch grosse Verletzung. Vielleicht in der Identität als Mann, ich weiß es nicht, seelische Verletzungen, aber andererseits auch körperlich. Man ist sich ja nicht ganz einig, wie das damals zu und her gegangen ist, wenn man so die Operation vorgenommen hat, aber es wird nicht sehr schön gewesen sein und es wird sicher auch einige Narben hinterlassen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch körperlich verletzt war, stimmt man. Eine dritte Mauer, die zwischen ihm und Gott gestanden ist, wahrscheinlich als Finanzminister in dem Königreich, hat er gar nicht wirklich können seine Religion wechseln. Hat kaum können konvertieren. Auf jeden Fall ist der Mann trotzdem auf der Suche nach Gott, nach dem Gott von Israel. Und für das scheut er keine Grenzen. Auch nicht die 2000 Kilometer Weg, wo das etwa sind, von ihm bis auf Jerusalem. Er scheut sich nicht, Grenzen zu überschreiten und ins religiöse Zentrum zu gehen von den Juden, um dort den Gott zu finden. Wahrscheinlich wird er einige Enttäuschungen erlebt haben in Jerusalem. Er kommt zum Tempel. Damals hat man die Götter in den Tempel gesucht. Wo geht man sonst hin? Und dann, vor dem Tempel, wird es ein Schild haben, oder es wird ihm jemand gesagt haben, Eunuchen dürfen da nicht rein. Er konnte im Heidenvorhof anbeten gehen. Aber er konnte irgendwie nicht zu dem Gott kommen. Es ist er den weiten Weg gegangen und es ist ins Zentrum gegangen von dieser Religion, von dem Gott und hat trotzdem irgendwie den Zugang nicht bekommen, nicht gefunden. Es ist ihm verwehrt geblieben. Ich wünsche mir, dass das etwas ist, was uns als Kirchen nie passiert, dass wir das Zentrum sind, wo Jesus lebendig und in unserer Mitte ist, aber dass es Leute gibt, die ausgeschlossen werden und den Zugang zu Gott da nicht finden dürfen. Und sehr spannend ist, trotzdem hat Gott einen Weg für die Person gehabt, einen sehr guten Weg und auch einen spannenden Weg, wie wir noch werden sehen. Ich wünsche mir, dass Suchende bei uns willkommen sind, auch wenn sie vielleicht aus ganz fremden Kulturen sind, wenn sie vielleicht körperlich auch und sexuell ja, gewisse Sachen mit sich tragen, wo sie vielleicht nicht einmal etwas dafür können, wo sie nicht ins Schema passen oder wo Verletzungen haben. Das wünsche ich mir, dass alle bei uns einen Platz finden, wo sie Gott suchen können und dann auch finden. Mich ermutigt aber auch die Geschichte und der Blick auf den Kämmerer, die Augen zu offen haben. Wo in meinem eigenen Umfeld gibt es Leute, die vielleicht verletzt sind. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Die nicht wissen, für was dass sie da sind. Die vielleicht nicht mal wissen, wer sie überhaupt sind. Ja, ist er jetzt ein Mann? Oder nicht ganz. Es ermutigt mich auch, um die Augen offen zu haben. Wo gibt es enttäuschte Leute in meinem Umfeld? Vielleicht vom religiösen Zentrum, vielleicht von der Kirche selber, von anderen Sachen. Und es ermutigt mich auch, um die Augen offen zu haben. Wo gibt es suchende Leute in meinem Umfeld? Wo gibt es Leute, die eigentlich am Suchen sind? Und vielleicht ist es so wie dieser Geschichte, vielleicht ist es gerade die Person, die ich mir am wenigsten vorstellen kann, dass die den Weg zu Gott finden sollte. Aber genau diese Person ist es. Aus der Sicht der damaligen Juden, wäre der Kämmerer wahrscheinlich der Letzte gewesen, wo sie gedacht hätte, dass der zu Gott findet. Aber genau diese Person war am Suchen und hat Gott am Schluss auch gefunden. Wir möchten einen Blick auf eine weitere Person werfen in dieser Geschichte. Die unbekannte Person. Das finde ich eine sehr faszinierende Person. Das heißt im Vers 28, nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Interessant. Er ist auf dem Heimweg und hat irgendwoher so eine Rolle, eine Schrift vom Jesaja. Geld hat er wahrscheinlich genug gehabt, um sich das zu kaufen. Für Heiden ist es aber trotzdem nicht so einfach gewesen, um als heilige Wort anzukommen. Und vielleicht einfach mit viel Geld ist damals schon vieles möglich gewesen, wer weiß. Auf jeden Fall hat er so eine Rolle gehabt. Und ich habe mich gefragt, wer hat ihm die Rolle gegeben? Irgendjemand war da gewesen, wo ihm das Wort Gottes weitergegeben hat. Wieso genau die Rolle von Jesaja? Die Person hat sich wahrscheinlich einiges überlegt, wo er ihm die Jesaja-Rolle gegeben hat. Sie hat vielleicht gedacht, das ist eine Person, die ist am Suchen. Im Tempel hat sie nicht finden. Aber die Jesaja-Rolle, dort wird sie etwas von Gott finden. Und das ist sehr spannend. Wenn wir uns überlegen, im Jesaja selber heißt es, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Das heißt vom Wort Gottes. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Da ist das Wort Gottes gesagt, die Schrift, eine unbekannte Person hat die dem Kämmerer gegeben und die ist jetzt am Arbeiten. Es wird nicht leer zurückkommen. Und das ermutigt mich auch, im Alltag das Wort von Gott weiterzugeben. Weiterzugeben, vielleicht mal einen Bibelvers zur Ermutigung von jemandem oder wenn ihn etwas interessiert, selber etwas zu erzählen, was mich bewegt aus dem Wort von Gott und das nicht den Menschen überlassen und denken, das schafft er diesen Leuten. Irgendwo ist das am Wirken. Und ich glaube, die Rolle da, Jesaja, die wird den Kämmerer sehr berührt haben. Er ist im Kapitel 53 am Lesen gewesen, wo ihm dann der Philippus begegnet ist. Vielleicht haben sie miteinander schon ein bisschen weitergelesen oder der Kämmerer später allein. Und ich muss euch jetzt mal überlegen, im Kapitel 56 hat es eine Stelle, wo direkt Eunuchen angesprochen werden. Ich lese die mal vor und überlegt euch, wie hat auch diese Stelle auf den Eunuch gewirkt? Was hat auch diese Stelle am Eunuch geschaffen? Wie hat das ihn berührt und bewegt, als er die dann gelesen hat? Da heißt es nämlich im Jesaja 56. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden kann. Er sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Gott sagt den Eunuchen, ihr werdet den Platz bekommen in meinem Haus. Und ein Name, der noch besser ist, als wenn er Söhne oder Töchter wären. Als wenn er zu meinem Volk würde gehören. Ich kann mir vorstellen, wenn der Eunuch das gelesen hat, das wird ihn bewegt haben innerlich, das wird ihn berührt haben und er wird gemerkt haben, hey, der Gott, der will mich ja. Der will nicht, dass ich wieder gehe. Er hat genau einen Platz für mich. Mit meinen Verletzungen. Obwohl mich so vieles trennt von Gott. Und das ist doch fantastisch. Ich will uns ermutigen, dass wir auch bereit sind, vielleicht wie die unbekannte Person, das Wort Gottes einfach zu sehen und arbeiten zu lassen. Wir wollen jetzt einer dritten Person über die Schulter schauen, am Philippus höchstpersönlich. Und zwar lese ich dazu die nächsten Verse in dieser Begegnung, 29 bis 35. Der Geist sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Dann lassen wir weiter, was da passiert ist. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das erste Spannende, was ich sehe da beim Philippus, der Heilige Geist hat ihn offensichtlich wie eine Art angestupst. Das heisst da, der Geist aber sprach zu Philippus. Jetzt steht er da in der Wüste, fragt sich vielleicht, was das Ganze soll, und da kommt der Wagen. Und da hört der Heilige Geist, geh dem Wagen hinher, lauf neben dem Wagen her. Und wieder heisst es, da lief Philippus hin. Ganz einfach, der Philippus hat das gemacht. Ich weiss nicht, ob du das selber auch kennst, dass der Heilige Geist dich anstupst und dich ermutigt oder dich führt, an einen Ort hinzugehen, zu einer Person hinzugehen, zu einem Mensch, um ihm etwas weiterzugeben, vielleicht vom Evangelium oder so. Und ich selber erlebe das auch hier und da. Manchmal ist das herausfordernd, manchmal gelingt es, dass man dieser Stimme folgen kann und manchmal nicht. Manchmal passieren ganz interessante Sachen, manchmal weiss man auch nicht, was passiert, wie vielleicht die unbekannte Person, die die Rolle gegeben hat und nicht gewusst hat, was nachher daraus entstanden ist. Ich hatte zum Beispiel einmal, als ich einen Blumenstrauß im Auto dabei hatte, zum Heimnehmen halt, habe ich... Ja, es ist wirklich, also ich hatte, jemand hat einen mitgegeben für meine Frau, einen Strauß von Tulpen, ist das gewesen. Und ich habe dann, als ich beim McDonalds vorbeigefahren bin, habe ich noch etwas geholt und dann habe ich den Eindruck gehabt, ich sollte dieser Frau die Blumen geben, die dann im Schalter war und sagen, Gott liebt dich und ihr noch so ein Kärtchen mitgeben, wo drauf steht, eine Internetseite, wo sie kann, noch mehr quasi vom Wort Gottes lesen kann. Und das ist ja schon ein bisschen peinlich, oder? Und ich habe dann gedacht, ja, komm jetzt, wahrscheinlich ist es der Heilige Geist, der das redet und ich finde es ja nicht raus, ob es wirklich er ist oder nicht, wenn ich es gar nicht mache. Aber ich habe mich dann nicht getraut. Ich bin dann abgefahren, um die rechte Kurve, zwei Lichtsignale und dann irgendwann habe ich gedacht, nein, also jetzt muss ich umkehren. Also sonst schlägt mich das nicht in Ruhe, sonst weiss ich nicht, was da passiert wäre. Und bei dieser Geschichte bin ich dann wirklich auch umgekehrt und bin einmal rundherum gefahren dort. Und hat dann dieser Frau die Blumen gegeben und gesagt, das ist Gott liebt dich oder sie. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Und hat ihr das Kärtchen gegeben und sie hat gestaunt und das Maul offen gehabt. Und dann bin ich so schnell wie möglich wieder abgefahren mit dem Auto. Ich weiß nicht, was nachher passiert ist. Ich habe da etwas sehen. Und ich habe einfach die Stimme vom Heiligen Geist versucht zu hören. Es klingt mir nicht jedes Mal. Aber wenn uns der Heilige Geist führt oder anstupst, ja, es ist für mich eine Ermutigung, wie der Philippus einfach zu gehen. Ich meine, der Philippus hat viele Ausreden gehabt. Wahrscheinlich war er nicht der Sauberste nach seinem Fußmarsch, 80 Kilometer in die Wüste. Ein bisschen wild, verstrubbelt, vielleicht hat es heißes Wetter gewesen, er hat Durst gehabt. Es ist nicht gerade das Wetter, wo man am Wagen nebenan herläuft. Je nachdem ist er nicht mal so langsam unterwegs gewesen. Also in der Wüste, in der Öde, hat man nicht gerade Lust, um da zu rennen, oder? Dann war da wahrscheinlich ein prunkvoller Wagen von dem Minister. Und da der verstrubbelte Philippus. Da fragst du dich, ja, kannst du überhaupt Sprache von dem, der dort rein hockt? Oder halten die dich so von Anfang an für einen Irre, wenn du da neben so einem Wagen herläufst? Also Ausreden oder Sachen, die ihm abhalten könnten, hat der Philippus genug gehabt. Und trotzdem hat er gehört und ist gegangen. Der Philippus hat als erstes gehört und hat gehört, oh, der liest ja aus der Jesaja-Rolle. Das kenne ich ja. Aber das ist etwas, ein Hinweis, den ich schon sehr spannend finde. Der Philippus hat einfach zuerst einmal gehört. Ich erlebe das auch immer wieder, dass die Leute Freude haben, wenn man ihnen zulässt. Ich habe einen Arbeitskollegen in der Schule, einen Lehrerkollege, der hat ein Haus gekauft. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie läuft es jetzt mit dem Haus und so. Und dann hat er angefangen zu erzählen. Und dann durfte ich ihm auch mal zulassen. Er hat ihm erzählt, dass er Kopfweh hat, wegen irgendwelchen Elektrospannungsfeldern, die rum sind. Die Firma, die gekommen ist, hat aber nichts herausgefunden. Und dann hat er weiter erzählt, dass er dann Hellseher Cola hat, wo mal geschaut haben, was da los ist. Und die haben festgestellt, dass da viele Seelen rum sind in dem Haus und irgendwie müssen jetzt mehr meditieren und so weiter. Also es war spannend, einfach mal zuzuhören. Und offensichtlich dieser Person, die hat es gut an, dass sie jemandem das erzählen kann und dass jemand zulässt überhaupt. Dann als Zweites, was der Philippus gemacht hat, er hat eine Frage gestellt. Verstehst du auch, was du liest? Vielleicht denkst du jetzt, es ist nicht immer so einfach, die richtige Frage zu stellen. Ich glaube, der Philippus, ehrlich gesagt, hat nicht die allerschlauste Frage gestellt. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist da so wahrscheinlich ein bisschen eine dreckige, stinkende Person neben dem erhabenen Wagen von dem Minister. Und er sagt, hey, verstehst du eigentlich, was du liest? Das ist ein bisschen frech, oder? Aber offensichtlich war es genau die richtige Frage, oder Gott hat es können brauchen für das Richtige. Der Kämmerer auf dem Wagen, der ist nicht verrückt worden oder so, sondern er hat gesagt, ja komm auf, erklär mir es, wie soll ich es denn verstehen? Und ich glaube es auch nicht, dass es von uns erwartet ist, dass wir immer die richtigen Fragen stellen können. Aber wenn wir fragen, dann dürfen die Leute erzählen, dann können sie etwas sagen und wir können zuhören. Und dann als Drittes lesen wir vom Philippus, wie er sein Maul aufgetan hat. Und das ist sehr spannend. Gott will, dass wir unser Maul auftun, dass wir nicht schweigen, dass wir reden tun. Das heisst im Vers 32, so tat er seinen Mund. Im Vers 32 heisst es von Jesus, in dem Zitat aus dem Jesaja 53, von dem Schlachtschaf, so tat er seinen Mund nicht auf. Und interessant, gerade als Analogie dazu, im Vers 35, praktisch mit den gleichen Wörtern, Philippus aber tat seinen Mund auf. Für mich bedeutet das, dass Jesus wünscht, dass wir unseren Maul auch auftun, dass wir schwätzen, dass wir fragen, dass wir hören, aber dass wir auch unseren Maul auftun und nicht schweigen. Und das ist ja auch spannend. Gott will uns brauchen. Er hätte ja gerade seinen Engel statt zum Philippus am Anfang direkt zum Kämmerer auf den Wagen schicken können. Es wäre ein bisschen weniger umständlich gewesen. Aber Gott will den Philippus brauchen, dass er sein Maul auftut und das Evangelium erklärt. Das finde ich sehr ermutigend. Und das ist oft etwas, was wir auch erleben dürfen. Wenn wir zuhören, dann dürfen wir unser Maul auch aufmachen. Also ich muss ehrlich sagen, bei meinem Lehrkollegen hat es mir gerade ein bisschen die Sprache verschlagen, wo er mir das erzählt hat von seinem Haus. Und ich habe dann nicht gewusst, was ich jetzt sagen soll. Ich habe mein Maul auch auftun, aber im ersten Moment habe ich gedacht, oh. Und dann hat er zum Glück noch ein bisschen weiter geschwätzt, dann konnte ich ein bisschen überlegen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich tue so die Situation an mich beten. Das hat er dann sehr spannend gefunden und hat gesagt, ja, er hat auch beten zu so Lichtgestalten. Er hat verschiedene Lichtgestalten aufgezählt, unter anderem hat er auch Jesus Christus aufgezählt gehabt. Und ich habe dann das ein bisschen ähnlich gemacht wie die unbekannte Person in dieser Geschichte. Ich habe gesagt, ja, soll ich dir ein paar Bibelstellen mal schicken, wo dir etwas steht über die unsichtbare Dimension? Das ist ja das, was ihn interessiert hat. Und dann ist er sehr offen gewesen. Er hat gesagt, ja, schick mir das, ich lese alles. Und ich habe ihm dann ein paar Stellen geschickt, natürlich von Jesus, wo es Licht ist, Johannes 1, weil Lichtgestalten interessiert ihn ja. Und dann noch andere Stellen. Und ich bin sehr gespannt, um ihn nächste Woche wieder zu sehen. Ich habe gesagt, er soll dann sagen, was er dazu hält. Mal schauen, was das Wort da ihm am Schaffen ist. Und ob er auch einer von denen ist, der am Suchen ist oder nicht. Mich ermutigt der Philippus zuzuhören, Fragen zu stellen und selber auch das Maul aufzutun. Ich möchte jetzt aber zum Schluss auch noch einen Blick auf eine vierte Person werfen. Und für mich ist das die Person, die eigentlich alles ausmacht in dieser Geschichte. Es ist nämlich Gott selber. Gott ist der, der macht, dass alles das Herz von dem Kämmerer tüpft, dass die Grenzen überwunden werden, dass jemand sich dem Wagen annimmt. Ich habe mir mal überlegt, wie das so eigentlich alles so zustande gekommen ist. Und Gott ist der, der am meisten wirkt in dieser ganzen Geschichte. Es ist auch mega speziell, wie Gott Gott dem Kämmerer begegnet. Wir haben gelesen aus dem Auszug aus Jesaja 53, wo er steht, vom Schlachtschaf, wie Jesus am meisten erniedrigt wird, wo er ans Kreuz gegangen ist, um sich nachher auch erhöhen zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass sich der Kämmerer in dem wiedergefunden hat. Erniedrigung, er als Minister. Und nicht einmal in den Tempel hineingehen von dem Gott, den er sucht. Vielleicht auch eine persönliche Erniedrigung als Eunuch. Kann ich mir das gut vorstellen. Und jetzt erfahrt er da, da gibt es einen, der hat sich erniedrigen lassen für mich, dass ich kann zu dem Gott kommen. Da hat sich einer bis an den tiefsten Punkt erniedrigen lassen. Gott ist der, der alle Grenzen überwindet. Und das merken wir auch, wenn wir jetzt weiterlesen. Ich lese noch Vers 36 bis 40. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Der Kämmerer, der hat es so im Herzen getroffen offensichtlich, dass er sich auf der Stelle bekehrt hat. Und hat sich sogar gerade noch taufen lassen. Wahrscheinlich hat er mit dem Philippus auch über Taufe geredet, sonst hätte er ja auch nicht gewusst, dass man sich taufen lassen. Für den Kämmerer hat es offensichtlich keine Grenzen mehr gegeben. Für ihn war sein Eunuchen keine Grenze mehr gewesen. Auch nicht seine Stellung, die er hatte als Minister. Das Evangelium hat sein Herz getroffen und das tut es auch noch heute. Jesus hat an unserer Stelle die Bestrafung auf sich genommen, von den Sünden und von den schlechten Taten. Und ist am Kreuz gestorben. Er hat sich auch für uns erniedrigen lassen. Das ist etwas, was bis heute auch mein Herz noch trifft. Er ist aber auch auferstanden und sitzt jetzt zur Rechten von Gott und sagt: Jeder, der an mich glaubt, darf Gnade erfahren und Vergebung erfahren. Jeder, der an mich glaubt und mir will nachfolgen, darf den Weg zu Gott finden. Da soll es keine Grenze mehr geben, die zwischen ihnen steht. Nein, im Gegenteil. Jesus hat alle weg da. Und das finde ich so eine schöne Begebenheit. Der Kämmerer hat es im Herzen getüpft. Mich tüpft es heute auch im Herzen. Dich vielleicht auch. Und auch andere Menschen, die noch am Suchen sind. Und gerade wenn wir darüber nachdenken, dass Gott da hat in dieser Geschichte, er hat das Herz getroffen. Aber wie ist es mit allen anderen Sachen? Ich meine, wer hat überhaupt den Kämmerer nach Jerusalem gezogen? Er hat das Suchen in ihn hineingelegt. Wer hat dafür gesorgt, dass er die Jesaja-Rolle gefunden hat in Jerusalem? Wer hat seinen Engel zum Philippus geschickt? Wer hat den Philippus nachher noch durch die Landschaft durchgebeamt, dass er noch in vielen weiteren Städten das Evangelium hat können verkünden gehen? Wer hat es geführt, dass der Jesaja, der Kämmer genau im Jesaja 53 am Lesen war, wo der Philippus dann eben daran hergelaufen ist, dass er ihm das ganze Evangelium von dort aus erklären konnte? Und wieso hat es plötzlich Wasser zumindest in der Wüste? Genau im richtigen Moment. Für mich ist Gott der, der das Grosse tut in dieser Geschichte. Der die Grenzen der Herzen überwindet. Und wo uns Menschen in unserer Schwachheit, der Philippus, die unbekannte Person, einfach brauchen auch, um das zu vollbringen, was wir selber nicht können. Der Kämmerer, der hat sehr grosse Freude gehabt. Und das finde ich cool. Wir dürfen Boten sein, die eine Botschaft bringen dürfen, die Freude macht, die den Leuten Freude bringt. Und der Philippus, der hat es wahrscheinlich auch sehr bewegt, was er erlebt hat. Auf jeden Fall war er so ermutigend, dass er in allen Städten, wo er nachher durchgelaufen ist, das Evangelium erzählt hat. Und das ist, glaube ich, das, was wir heute mitnehmen dürfen. Willst du dich aussenden lassen? Willst du dich ermutigen lassen? Vielleicht, so wie der Kämmerer, die Augen offen zu haben. Wo sind suchende Leute in meinem Umfeld? Wo sind Leute, die offen sind, die Verletzungen haben? Vielleicht auch gerade die Personen, die wir es nicht würden denken von ihnen. Oder so wie die unbekannte Person, einfach das Wort Gottes zeigen. Vielleicht so wie der Philippus, die Gelegenheit zu nutzen, wenn der Heilige Geist uns führt oder anstupst. Oder wenn eine Gelegenheit sich auftut, einfach mal zuzuhören, nachzufragen und dann auch das Maul aufzutun. Und bei allem zusammen einfach Gott im Fokus haben, mit ihm unterwegs zu sein und zu wissen, dass er der ist, der in dem Menschen am Schaffen ist, dass er Herzen kann zu sich ziehen und dass er das kann bewegen, was wir selber nicht können. Ich möchte gerne eine Minute einfach von der Stille, wo du dir kannst überlegen, welcher von diesen Punkten hat dich angesprochen, welchen möchtest du mitnehmen, welcher von diesen, sage ich mal, vier Personen hast du dich ein bisschen identifizieren können oder hat dich angesprochen? Und bring das einfach Gott im stillen Gebet für dich. Danke, Vater im Himmel, dass du der Gott bist, der alle Grenzen überwindet. Grenzen von der Kultur, Grenzen von der Distanz, Grenzen von Verletzungen, die vielleicht könnten da sein, andere Hindernisse. Wir wollen dir Danke sagen, dass du der bist, der Herzen zu sich ziehen kann, der es will berühren will, aber dass du auch uns Menschen willst brauchen willst, um deine Botschaft zu verkünden und Zeugen sein für dich, in unserem Umfeld, da wo wir unterwegs sind. Wir wollen dir Danke sagen, dass du gute Pläne hast und dass du deine freudige Botschaft von der Gnade willst möglichst vielen Leuten auch zugänglich machen, dass sie dürfen wie die Kämmerer mit Freude weitergehen. Und wir wollen dir Danke sagen, dass in unserer Schwachheit, vielleicht auch in unserer Unzulänglichkeit, wir dürfen auf dich vertrauen, dass du uns trotzdem brauchst und das Beste daraus machst. Amen.